Und ich stelle mir seitdem so oft die Frage, habe ich Angst vor dem Tod? Das kann ich sofort mit Nein beantworten. Im Gegenteil, ich freue mich, weil ich weiß, ich werde den Timon irgendwann dann wieder in die Arme nehmen.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Barbara Schumacher. Sie hat das erlebt, was für alle Eltern wohl das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Der 17-jährige Timon ist ihr einziger Sohn. Er ist ein sportlicher Junge, im Freundeskreis, gut vernetzt. Dann kommt sein bester Freund mit seiner Ex-Freundin zusammen. Für Timon eine Kränkung, über die er nicht hinwegkommt. Und an einem Februartag 2022 begeht er Suizid. Danach geht es für Barbara Schumacher nicht um Schuld, um Anklage, um Vorwürfe. Aber sie und viele aus Timons Umfeld fragen sich, was haben wir vielleicht übersehen? Erstmal herzlich willkommen, Frau Schumacher.
Ja, herzlich willkommen, Herr Steinbrecher.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Frau Schumacher, ist es für Sie eine Überwindung, über das, was war und ist, zu sprechen? Oder hat es Ihnen eher gut getan, sich mit anderen über das auszutauschen, was Sie und Ihre Familie erlebt haben?
Ich tausche mich sehr, sehr gerne darüber aus, weil im Gespräch ich selber immer sehr, sehr viel erfahre. Und indem ich drüber rede, ist es auch ein Stückchen weit ja Verarbeitung. Es kommen immer wieder neue Gedanken auf. Es ist immer wieder eine Ambivalenz. Den einen Tag denke ich vielleicht so, den anderen Tag so. Mhm. Also das Leben, so wie Sie es gerade auch geschildert haben, ist von einem auf den anderen Tag ja aus den Fugen gerissen worden. Ja, das, also diesen Tag möchte ich am liebsten streichen im Kalender.
Ja, also ich glaube, alle Eltern können das nachfühlen, wenn sie es auch nicht nachvollziehen können, ne? Weil ich glaube, so richtig wissen, wie das ist eben nur der Fall, wenn man so etwas erlebt hat wie Sie und Ihre Familie. Sie haben diesen Tag angesprochen. Ihr Sohn war 17, als er Suizid begangen hat. Genau. Aber vielleicht reden wir erstmal über Timon. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Der Timon ist ein fröhliches, freundliches Kind, strahlend, begeisternd. Der hat die Freunde zusammengebracht. Der hatte eine Qualität durch sein herzhaftes Lachen, hat er vielen den Tag erhellt. Also wir haben Freunde gehört, die gesagt haben, der ist in die Klasse gekommen und alle waren mies drauf und Timon hat gestrahlt, laut gelacht, herzhaft und der Tag war gerettet. Und ja, der konnte die Menschen so begeistern und die Menschen zusammenführen. Der hat immer alle gegrüßt. Also mir haben Nachbarn gesagt, boah, der Timon, der hat mich gegrüßt. Und das ging so freudig runter bei denen dann. Och, habe ich gedacht, ist das schön. Mhm. Ja.
Also den Menschen zugewandt, höre ich
genau,
so aus. Ja?
Genau, also richtig eine offene, herzliche Art. Kam mit vielen zurecht. War sehr feinfühlig, empfindsam. War aber auch immer, ich sage immer touchy, also der war immer in Berührung mit einem.
Also diese Umarmung beschreibt die ihr Verhältnis? Würden Sie sagen, sie hatten ein inniges Verhältnis in dem Sinne?
Ja, also mein Mann und ich, beide auf unterschiedlichste Art und Weise, aber wir hatten ein ganz, ganz gutes Verhältnis zum Timon. Mhm. Und ja, in der Pubertät grenzt man sich selber ein bisschen ab. Er hat dort seinen Raum auch gefunden und er war einfach ein toller Junge, kann ich immer wieder nur sagen.
Wenn Sie auch so beschreiben, seine Situation in der Klasse, er war ja zunächst im Gymnasium, ist dann auf die Realschule gewechselt, ne, wo er sich mal sehr wohl gefühlt hat, hat die mittlere Reife gemacht, ist dann auf die Fachhochschule.
Ja.
Wie ging es ihm denn dann in der 12. Klasse? Wusste er schon so, wo er hin will? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, er wollte im sozialen Bereich tätig sein. Er war auch in der FOS im sozialen Zweig. In der 11. hatten die viel Praktikas. Mhm. Da hatte er ein Praktika im Kindergarten. Ja, und dann das zweite Praktika hat er in der Klinik gemacht, in Agatha Ried, in der KBO, in der Suchtstation. Das war auch sein Wunsch.
Also auch da war er auf dem Weg. Hatte er denn in der Schule oder auch in dem Ort, in dem Sie leben, so eine Art Clique, also auch einen festen Freundeskreis, wo man sich dann nachher trifft und abends weggeht und so weiter, ja?
Ich meine, das war natürlich ein bisschen erschwert. Es war ja 2 Jahre Corona, da war nicht viel mit Weggehen. Also hat man sich privat getroffen, mal in der einen Hütte, in der anderen oder bei uns auch. Also das war unterschiedlich. Er hatte 2 Freundeskreise, einen aus der Realschule und vom Sport und dann den neuen aus der neuen Schule. Ja, und der hat es irgendwie auch so hingekriegt, dass er dort die Freunde zusammengebracht hat, den einen und da mit rein. Und das war eine Bereicherung für alle. Und da ging ganz, ganz viel zusammen. Und der Timon war so ein richtiges Bindeglied, was dann danach wirklich auch ein bisschen zerbrochen ist. Ja.
Jetzt ist es ja so, Sie haben das gerade schon angedeutet, ne? In der Pubertät, da findet man ja auch so seine Identität, ne? Und mein Sohn kommt jetzt zum Beispiel da gerade auch so rein, der ist 14. Und dann werden ja auch die Freundschaften und so die Clique wird ja wichtiger, ne? Immer wichtiger, auch so die Bezugspersonen außerhalb der Familie. Wie war das denn für Sie? Wie haben Sie da versucht, Ihre Rolle zu finden? Also wie nah wollten Sie, wie nah konnten Sie ihm sein? In welchen Situationen haben Sie vielleicht auch gesagt, Moment, jetzt muss ich mich hier als Mutter mal rausnehmen? Wo standen Sie da?
Die Freunde kamen zu uns. Wir haben teilweise auch zusammengesessen, das war sehr, sehr schön. Aber ich habe auch gemerkt, dass er manches Mal ins Zimmer gegangen ist mit Freunden und dann hat man ihn dort auch gelassen. Das war okay für uns. Also wir merkten nur in der Pubertät jetzt auch, dass er hier und da auch dann so in sich gekehrt war. Das haben wir schon auch gespürt. Ja, und er kam dann zu mir und hat dann eben halt auch seine unglückliche Liebe beschrieben.
Erzählen Sie mal, genau, er kam ja dann auch mit einem Mädchen zusammen. War das seine erste festere Beziehung oder hatte er schon Beziehungen davor?
Nee, davor richtig feste nicht. Also es waren mal hier und da, dass Mädels bei uns waren und dass er, ja, dass sich da was angebahnt hat, aber dann doch nicht zustande kam. Und dieses Mädel, da war er einfach sehr, sehr gerne mit zusammen und erzählte mir dann, dass er, dass sie ihn nicht mehr mag und dass es dort einen anderen Jungen gibt und sagte so, der Liebeskummer ist das eine, was mich traurig macht, aber was viel schlimmer ist, dass sie mit dem anderen Jungen zusammenkommt. Und dann sage ich, boah, Timon, da musst du dein Mäuerchen wieder hochziehen und dich interessant machen, sage ich so. Und dann sagt er so, nee, Mama, so einer bin ich nicht. Das habe ich gedacht, ist mein Kind weit. Dann sage ich, aber das tut dir zu weh. Sage ich, dann nimm erst Abstand und dann, dass ihr vielleicht nachher gute Freunde werdet. Aber das packst du jetzt so nicht. Und dann hat er das auch wohl gemacht, haben sich wohl 2 Wochen nicht getroffen.
Sie haben ja auch von der Verliebtheit gesprochen. Also es war schon ein tiefes Gefühl und auch ein tiefer Liebeskummer offenbar.
Ja. Weil er das einfach gespürt hat. Hab ich gedacht, der hat seinen ersten Liebeskummer jetzt, und dann bin ich so zurück zu mir gegangen, wie das war, als ich meinen ersten Liebeskummer hatte. Und da habe ich gedacht, boah, wie schrecklich. Und ja, und als Eltern möchte man immer die Kinder beschützen und den Gutes und was mit auf den Weg geben. Und da war da so kam er nachher nicht mehr. Mhm. Er kam nicht nochmal, ja.
Und diese Freundin, Sie haben ja gesagt, die haben sich dann erst nicht gesehen. War die denn aus seinem direkten Umfeld? Also wenn sie, die Freundin zum Beispiel irgendwo im Nachbardorf lebt oder so, dann hat man ja nicht zwingend mehr Kontakt, ne? Oder was?
Die kam aus der Nähe.
Die kam aus der Nähe. Also das heißt, sie sind sich dann schon immer mal begegnet, ne?
Nein, so nicht. Mhm. Aber er wollte sie an diesem Sonntag treffen. Genau.
Und dazu kam es dann nicht. Ist es denn richtig, dass er den Eindruck hatte, dass sich auch was anbahnt zwischen dieser Ex-Freundin, sag ich jetzt mal, weil es war ja offenbar beendet von ihr, und einem Freund von ihm?
Genau, dieses Gefühl hatte er mir schon geäußert. Mhm. Das hatte er. Und ich denke, an diesem Sonntag ist es ihm klar geworden, er wollte sich mit ihr treffen. Wir wussten, es ging ihnen an diesem Tag nicht gut. Und da sagten wir, ja, was machst du denn heute? Ja, ich treffe mich mit ihr. Und dann haben wir gedacht, okay, wir sind wandern gegangen.
Haben Sie sich verabschiedet von ihm oder wie war das damals? Ja, mhm.
Ja, also jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, Wahnsinn, wir haben zusammen Kaffee getrunken, früh morgens, ihm ging's gar nicht gut, der hat auch nichts gegessen und wir haben den Tisch abgeräumt und dann hat er mich so ganz fest in den Arm genommen. Mhm. Das war so eine kraftvolle, innige, lange Umarmung und boah, da habe ich gedacht, dieser Liebeskummer. Wir haben nichts gesprochen miteinander, aber wir hatten uns ganz, ganz fest in den Arm genommen. Mhm. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, ja. Und das war so das Letzte mit ihm. Mhm. Das war die Verabschiedung, und ich bin so dankbar dafür, dass wir mit so einer Umarmung auseinandergegangen sind. Mhm. Und nicht vielleicht mit einem bösen Wort. Und da denke ich jeden Sonntag dran, ja.
Hatte er denn an diesem Sonntag auch Kontakt zu, Sie haben ja gesagt, er hat so eine feste Clique gehabt. Hatte er zu denen auch Kontakt? Also haben die sich noch geschrieben oder?
Ja, er wollte sich ja mit dem Mädchen treffen. Ja. Dann hatte sie keine Zeit und der andere Freund auch nicht. Dann hat er einen dritten Freund angerufen. Mhm. Der sagt, ich muss noch was für die Schule tun, aber wir treffen uns ja sowieso alle gleich um 16 Uhr und dann können wir ja reden. Und da hat dieser Freund auch gesagt, der hat sich ganz normal angehört. Mhm. Und ich denke einfach, es kam so viel zusammen beim Timon. Der hatte eine Woche vorher schon nicht mehr schlafen können. Er hat nach Schlaftabletten gefragt, wo ich gesagt habe, boah, sprech mit dem Papa, der gibt dir eher sowas Naturheilmäßiges, Kundliches. Also dieser wenige Schlaf, ich denke, das kennen wir alle, dann ist man so dünnhäutig, dann ist man auch nicht mehr man selber.
Ja.
Dann ist er 2 Tage zuvor feiern gegangen. Mhm. Vielleicht hatte der auch noch so ein Hangover. Mhm. Und den Sonntag, denke ich, kam da einfach alles zusammen, dass er da erst einmal das mitgekriegt hat und dann auch dieses Gefühl, ich bin ganz alleine, keiner hat Zeit für mich.
Dieses Mitkriegen, was Sie gerade ansprechen, ne? Der Freund, um den es da ging, ne? Wo er dachte, da bahnt sich was an mit dieser Freundin. War das denn ein Bekannter oder war das ein richtig guter Freund?
Das war ein guter Freund, aber es war nicht sein bester Freund.
Okay. Mhm.
Also der war mit in der Clique, der wohnt in der Nachbarschaft und da ist er immer wieder hingegangen, hat sich auch manchmal geärgert über ihn und aber auch diesem Jungen, wir haben ja nachher viel drüber geredet, der dann sagte, du Timon, ich finde das Mädel ganz nett, ist das okay für dich? Und dann hat der Timon natürlich gesagt, ja, natürlich, was will man dort auch sagen? Aber innerlich sah es bei ihm ganz, ganz anders aus. Mhm. Also auch dort, ist es einfach ich kann es gar nicht beschreiben, ist das einfach, ja, hat es einfach so einen ganz, ganz anderen Weg genommen. Ne?
Und er wollte auch mit der Freundin reden und die konnte aber auch nicht. Und sein Freund, der mit ihr zusammen war, konnte auch nicht. Waren die denn zusammen? Waren die denn zusammen in dem Moment oder?
Die waren zusammen und ja, so eine Stunde später haben sie ihn angerufen. Das hat auch wohl noch an seinem Handy geklingelt, aber da ist er nicht mehr rangegangen. Da wollten sie ihm sagen, ja, er kann ja vorbeikommen. Und da war er aber schon, ja, ich sag immer im Übergang.
Wie ging der Tag denn für Sie weiter? Sie wussten davon ja nichts. Also Sie haben mitbekommen, Ihrem Sohn geht's nicht gut. Ja, da ist immer noch dieser Liebeskummer, dieses tiefe Gefühl, auch eine Niedergeschlagenheit, dann vielleicht Hangover, vieles, was Sie gerade beschrieben haben, was zusammenkam. Aber daraus haben Sie ja nicht diesen möglichen Ausgang geschlossen. Wann waren Sie denn dann wieder da? Wie ging der Tag für Sie weiter?
Wir waren um 3:30 wieder zurück und dann kamen Freunde und am Abend haben wir dann diese Hiobsbotschaft erfahren.
Wie haben Sie das denn erfahren? War das ein Telefon? Wahrscheinlich kein Telefonat, oder?
Nein, also die Polizei kam mit einem Kriseninterventionsteam, kam rein. Mein Mann und ich, wir setzten uns ins Wohnzimmer. Ich habe erst noch gesagt, wir können uns auch in die Küche setzen. Und ich habe immer gesagt, was ist passiert, was ist passiert? Und es ist was mit dem Timon passiert. Und ich war ganz außer mich. Und als mein Mann die gesehen hatte, der hat schon sofort sowas geahnt. Ja, und ja, das war so ganz unsensibel. Die fragten, ob unser Kind Depressionen hätte. Und das sagten wir, nein. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Und ja, dass er sich das Leben genommen hätte. Und ja, und dann dann fragten die noch, ob er weiße Schuhe trägt. Und da sage ich, jedes Kind trägt weiße Schuhe heutzutage. Und dann sagt er, ob der eine blau-weiße Jacke anhatte. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie ich sagte, der ist nach uns aus dem Haus gegangen. Dann habe ich so zur Garderobe geschaut. Und dann hat mein Mann immer gesagt, ja, das kann doch auch ein Irrtum sein. Das kann doch auch jemand anders sein. Nee, da waren die sich sehr, sehr sicher. Ja, und ab da, das war wie ein Erdbeben, wie ein Tsunami, wie, man will das gar nicht, man kann das gar nicht verstehen. Und ich habe sofort gesagt, das war das letzte Mal. Ich sehe ihn nie wieder. Und da bricht sowas ein, das ist jetzt immer noch ein Seelenbeben.
Ja, also man wünscht sich, das ist nur ein falscher Film. Ne?
Ja, ja.
Und darf alles nicht wahr sein. Und
genau.
Wie war dann der Abend noch? Also waren Sie alleine? Sind noch Freunde gekommen oder?
Der Abend, die Polizei war dann schnell weg. Der eine Seelsorger, der ist bei uns geblieben. Und wir haben dann immer gesagt, ja, dann müssen wir das Mädel anrufen. Und dann kam das Mädel auch mit dem Papa. Dann haben wir nochmal Revue passieren lassen, was alles war, dass die sich ja gar nicht getroffen haben. Und dann kam noch eine andere Freundin spontan vorbei und noch ein anderes befreundetes Pärchen. Und dann haben wir die Schwester vom Timon angerufen. Mein Mann hat aus erster Beziehung eine Tochter, die über 30 ist, und die kam dann, und ja, wir saßen ja einfach alle nur weinend und ganz, ja, ganz emotional, ganz schrecklich alles. Und dann habe ich erst gedacht, soll ich meine Mama anrufen? Sollen wir? Nee, haben wir gesagt, nichts. Wir machen das jetzt mit uns hier und sind in dieser tiefen Trauer, haben die ganze Nacht nicht geschlafen und haben dann anderen Tag Verwandtschaft, Schule und alle benachrichtigt. Und in der Schule wusste man das schon.
Okay.
Weil einer aus dem Krisenteam auch mit der Schule dort, weiß nicht, vernetzt war, irgendwas war da. Ja, und die Schule, die war auch so auffangend für die Freunde, für die Schüler, die mit Timon zu tun hatte. Also da wurden die gut aufgehoben auch. Eine Woche lang war keine Schule. Und ja, die haben uns dann ein tolles Kondolenzbuch gebracht. Und da war dann wirklich, dass ein Lehrer geschrieben hat, ja, so Schüler wie Timon, dafür weiß ich, dass ich meinen Beruf erlernt habe. Mhm. Ja, das waren tolle Berichte, tolle Texte in diesem Buch.
Sind denn Freundinnen und Freunde von Timon auch zu Ihnen gekommen oder wollten Sie, ja, also
es stand einer vor der Tür und der hat dann eine Karte abgegeben und sagt so, kennst du mich noch? Ja, sag ich so, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Und ich fand es so toll, also diesen Mut aufzubringen, da auch vor der Tür zu stehen. Und es waren viele Freunde, Bekannte, die kamen, die ganz bestürzt auch kamen und aber auch welche, die ja mit dem Essen vor der Tür standen. Einmal hatten wir morgens ein Frühstück vor der Tür liegen und da habe ich gedacht, das ist ein schönes Zeichen und das ist auch so ein schöner Türöffner, wenn man auch nicht weiß, was man sagen soll. Es waren ja viele paralysiert, gelähmt und ja, weil keiner hat mit so etwas gerechnet. Ja. Viele Freunde haben uns gesagt, boah, der Timon macht seinen Weg, der hat so ein gutes Fundament. Und der ist dann so dort aus den Angeln gerissen worden und hat es selber mit sich ausgemacht.
Ja, wenn man keine Worte hat, immerhin gibt es dann Zeichen, ne? Die einfach sagen, ich bin da und ich bin bei euch. Ne? Wenn Sie so sagen, es hört sich so an, als ob die Schule sich auch Mühe gegeben hat, dem Ganzen das aufzufangen hat. Gab es da auch einen Trauerraum oder gab es Menschen, die sich dann gekümmert haben um die Schülerinnen und Schüler, vielleicht auch um die Lehrer?
Ja, es gab dort auch ein Kriseninterventionsteam, aber da haben mir die Schüler oder Freunde auch erzählt, dass sie das gar nicht so wahrgenommen oder angenommen haben. Mhm. Die Schule hatte einen Raum errichtet, hat 3 Tage auch immer einen Lehrer dort abgestellt zur Begleitung und die haben 3 Tage Kerzen anzünden können und haben dann in diesem Raum immer 2 Stühle zusammengesetzt, dass keiner dort alleine hingeht, dass man das in der Gemeinschaft auch macht oder auch wenigstens zu zweit.
Hatte Ihr Sohn denn einen Abschiedsbrief hinterlassen?
Nein, den gab es nicht.
Spricht es dafür, dass er das eben nicht schon länger geplant hatte?
Ich glaube wirklich, das war aus dem Affekt raus. Es kamen einfach so viele Mosaiksteinchen zusammen.
Über die Art, wie er das mit sich selber ausgemacht hat, wie er Suizid begangen hat, möchten Sie nicht sprechen, auch weil das Wie für Sie im Grunde gar nicht wichtig ist?
Ja, ich habe danach ganz viele Trauerbücher gelesen, war in einigen Vorträgen und man fragt immer als erstes, woran ist er denn gestorben und wie alt war er? Und ich selber habe auch immer diese Fragen gestellt, wenn jemand gestorben ist. Und das machen wir alle so. Aber eigentlich ist es ganz unwichtig. Ich sage immer, unser Gehirn braucht vielleicht so ein bisschen Ordnung. Wenn es ein älterer Mensch ist, ja, der hat sein Leben gelebt. Wenn es eine Krankheit war, war es Erlösung. Ja, ich glaube immer, unser Gehirn braucht so eine Ordnung, so dass es so eingruppiert wird, habe ich das Gefühl. Viel schöner wäre es, wenn man fragen würde, ja, möchtest du darüber sprechen? Mhm. Was war da oder so. Aber das merke ich jetzt erst, weil ich ja selber Betroffene bin. Mhm. Ja. Und es gibt einige Freundinnen oder eine gute Freundin, die ich habe, die hat nie gefragt, wie geht's dir? Das sind ja auch so Floskeln, wo man sagt, ja, wie soll's mir schon gehen? Und die hat immer gesagt, wie kommst du zurecht? Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist eine schöne Frage, weil das ist anders als, wie geht's dir?
Man sieht, wie sensibel dieses Geflecht ist, ne? Aus den inneren Gefühlen, aus den Reaktionen von außen in dieser ersten Trauerphase, ne? Und Sie haben ja gerade auch schon beschrieben, am Anfang war da ja auch noch so eine Ungläubigkeit. Also kann das nicht ein Irrtum sein? So viele haben diese weißen Schuhe. Wollten Sie denn auch zu ihm? Also konnten Sie dann auch in den Tagen darauf dann nochmal von ihm Abschied nehmen?
Ja.
Ja?
Wir 2 Tage später konnten wir Abschied nehmen. Und ja, das tat auch gut, obwohl es so schmerzhaft war. Wir haben so geweint. Meine Mama war da, meine Geschwister waren da, die sind sofort gekommen. Es sind noch es ist die Freundin mitgegangen, noch ein anderer guter Freund und noch eine Freundin. Also wir waren im kleinen Kreis. Und ja, er sah so friedlich aus und das tat gut und ich glaube, das war auch wichtig für uns. Aber trotzdem dauert es, um das einfach zu begreifen, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr da ist. Mhm. Ich bin so oft daheim. Also man sagt immer so, das erste Jahr ist das Jahr, dass man das überlebt, das reines Überlebens. Und das zweite Jahr begreift man erst, dass er nicht mehr wiederkommt. Mhm. Und das sind jetzt 2 Jahre her und manchmal bin ich hier und denke, oh, er kommt jetzt zur Tür rein. Oder wenn ich abends nach Hause komme, ach, der Timon ist da, ja. Und da wünsche ich mir das so sehnlichst und ja.
Also der Kopf weiß es, aber das Gefühl...
Das Herz noch nicht.
Das Herz, beim Herz ist es noch nicht angekommen. Die Liebe ist auch noch so da.
Ja, und die Liebe, und das ist auch so, die Liebe, ja, die wird immer da sein. Und dass jetzt durch die Liebe eine andere Verbundenheit zu ihm geschieht, dass er weiter liebevoll in Erinnerung bleibt und lebendig bleibt, ja.
Wenn es um Abschied nehmen geht, dann ist ja auch die Beerdigung für viele nochmal ein wichtiger Moment, ne? Welche Erinnerungen haben Sie an die Beerdigung? War es eher im kleinen Kreis? Waren viele Menschen da? Wo war die Beerdigung?
Wir hatten nicht lange überlegt. Wir haben einen Baum ausgesucht. Der Timon ist in der Nähe von uns in einer Waldruh, weil für uns die Natur ganz, ganz wichtig ist. Wir viel in der Natur sind und im Wald ist Leben und wir verbinden das immer mit einem Ausflug. Wir radeln dorthin. Da gibt's einen Weiher, da können wir schwimmen und das ist was Schönes und das ist nicht so bedrückend wie vielleicht auf einem Friedhof. So haben wir uns das vorgestellt und hatten dann in der Waldruh eine große Beerdigung. Die war 13 Tage nach seinem Tod. Das war an einem Samstag und es waren 400, 500 Menschen dort. Also wir waren überwältigt von dieser Anteilnahme. Die war ganz emotional, diese Beerdigung. Wir hatten eine Musik dabei. Wir haben 2 Lieder gespielt, die der Timon immer wieder gerne gehört hat. Ein Teil von mir, von Grow und von Mockingbird, weiß gar nicht von wem das, das Lied hieß anders, aber egal. Mhm. Und ein schöner Mix, die Freunde haben was erzählt, haben sich auch mit eingebracht. Und mir war das wichtig, ich habe wirklich jeden die Hand gegeben oder umarmt, die meisten umarmt und wir standen 2 Stunden dort, um alle Menschen entgegenzunehmen, die Beileidsbekundung. Dann kam die Freier von Stülpnagel, die hatte ich angerufen, die ist in dieser Organisation Verwaiste Eltern und Primi Passi und die kam zu uns und hat uns auch so ein bisschen aufgefangen und uns immer wieder gesagt, es gibt kein richtig oder falsch in der Trauer. Jeder trauert einzigartig. Und die ist über 70. Und ich habe dann auch gesagt, wir haben Corona. Ja, das ist egal. Wir können uns draußen hinsetzen oder gehen spazieren. Und das fand ich so toll. Mhm. Und das tat so gut, weil die uns vieles auch dort schon mit auf den Weg gegeben hat. Und hat dann gesagt, dass es dort diese Trauergruppe in München gibt. Und da kommen, das ist eine offene Gruppe, da kommt man zusammen. Es ist eine spezielle Suizidgruppe, weil das auch nochmal anders gefächert ist. Und dass wir so ein halbes Jahr warten sollten und vielleicht dann dorthin gehen. Und da gehen wir jetzt, ja, wenn es geht, regelmäßig zweimal im Monat hin, wo man sich dann austauscht, wo man für die Trauer Raum und Zeit hat. Und das ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Ich erlebe das als sehr bereichernd jetzt auch, weil das ja ohne Bewertung ist, ohne Vergleichen ist. In der Gemeinschaft tut es gut. Und da haben wir Glück, dass es so etwas in München gibt, dass es dort auch eine tolle Bibliothek gibt. Ich mir viele Bücher auch schon ausgeliehen habe. Ja, und genauso gibt es ein anderes Netzwerk, Vivas. Das ist ein Netzwerk für Trauernde, wo immer wieder auch tolle Beiträge geleistet werden. Und dort, wenn man auf die Internetseite geht, wird dort gesagt, es ist wichtig oder es ist schön, wenn man in der Trauer, in Bewegung und auch in der Aktivität bleibt. Und die bieten ganz, ganz viel an, sei es im Spirituellen, im künstlerischen Gestalten oder in der Bewegung, Radfahren, Wandern, im Tischtennis spielen, dass man einfach mit Gleichgesinnten zusammenkommt und sich dann über die Bewegung oder in dieser Aktion austauscht.
Sind ja auch Momente, in denen man dann einfach auch bei sich ist oder in der Aktivität ist, ne? Also und nicht immer nur in den Gedanken kreist. Und haben Sie auch gelernt, mit diesen Fragen umzugehen? Sie haben das ja auch gerade schon erwähnt, ne? Sie hatten ja eine Nähe zu Ihrem Sohn. Also er ist ja zu Ihnen gekommen, hat sein Herz Ihnen ausgeschüttet, seinen Liebeskummer offenbart. Gleichzeitig haben Sie sich die Fragen gestellt: Was wäre, wenn wir da gewesen wären? Was wäre, also, und diese Fragen, diese Was wäre, wenn Fragen stellen sich ja ganz viele Menschen, wenn so etwas Einschneidendes passiert. Und wie haben Sie gelernt, mit diesen Fragen umzugehen?
Ja, die frage ich mich jetzt auch immer mal wieder. Und das sind ja so ein bisschen diese Schuldgedanken und, vielleicht ist es wichtig, sich das zu fragen, weil man einfach anders in der Reflektierung ist. Und dann wiederum sage ich mir, Schuld bringt mich nicht weiter und lähmt mich. Mhm. Und das hätte, weiß ich nicht. Und denk dann, nein, es ist viel wichtiger, jetzt anders in Beziehung und Verbindung mit ihm zu bleiben. Mhm. Das sehe ich so jetzt in meinem Trauerprozess, weil die Trauer, der Prozess kann erst beginnen, wenn die Schuld, wenn das gnädig geworden ist. Mhm. Und ich habe mich auch lange gefragt, warum reden wir immer von Schuld? Vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht. Da bin ich auch lange mit mir immer ins Hadern gekommen. Und
das. Ich meine, das eine sind ja auch die Fragen nach innen, das Hadern mit sich. Nun gab es ja auch eine Situation, die mutmaßlich zumindest dazu beigetragen haben könnte, dass sich Ihr Sohn dann das Leben genommen hat. Waren in Ihren Gedanken oder denen Ihres Mannes auch mal so auch unausgesprochene Vorwürfe da, zum Beispiel an die frühere Freundin oder den Freund? Wobei ja völlig klar ist, dass niemand das wollte. Das ist ja, glaube ich, sowieso klar. Aber die Emotionen machen ja manchmal Dinge mit einem, die nicht rational sind. Ne? Also gab es solche Gedanken, solche unausgesprochenen Vorwürfe? Oder?
Weiß ich nicht. Also man sagt, für mich war das immer, ich habe mich so hineinversetzt, wie sich der Timon wohl gefühlt hat. Bei mir war das so dieses Mitgefühl. Bei meinem Mann war das ein bisschen anders. Der hat dann häufiger gesagt, mal wenn er ein anderes Mädel kennengelernt hätte. Man weiß das nicht, wie wo was hingegangen wäre. Und ja, ich weiß nur für mich, dass ich jetzt über die Zeit meine Blickrichtung ein wenig geändert habe. Dass dass es mir, dass ich gucke, was tut mir gut, was kann ich machen, und indem ich die Blickrichtung geändert habe und gesagt habe, Mai, ich kann jetzt das und das schon wieder. Ich kann, zu Anfang konnte ich nicht kochen, ich konnte das nicht und das nicht. Und jetzt kann ich das schon wieder. Ich kann mich mit einem Freundespärchen treffen, wir können im Austausch sein. Ich kann wieder ein bisschen mehr am Leben teilnehmen. Mhm. Das sind so Sachen, wo, ja, die so ein bisschen dann in diese Zukunft auch reingehen.
Also diese Etappen auf dem Weg zurück ins Leben, ne, die sie auch sehen, wahrnehmen und wertschätzen, so hört sich das an.
Ja.
Ihr Mann hat ja noch eine Tochter. Sie haben auch gerade beschrieben, dass Sie in Teilen auch vielleicht andere Gedanken haben. Würden Sie sagen, Sie trauern unterschiedlich?
Ja, wir trauern unterschiedlich, ja. Ich bin ganz oft in Erinnerung, der Sonntag hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Der Timon, der war Muttertagskind und ein Sonntagskind. Und ich sage jetzt immer, weil er einfach ja unser Sonnenschein war. Der Sonntag, die Sonne. Da verbinde ich einfach so viel mit. Der ist an einem Sonntag geboren, der ist an einem Sonntag gestorben. Ich schaue jetzt immer in die Sonne und denke, boah, der Timon, der erwärmt mich jetzt, aber das ist so eine Empfindung von mir und ich bin dann viel, boah, Sonntag war das oder das war vor einem Jahr, das war dort oder weißt du noch, da kann mein Mann weniger mit, aber ja, jeder geht anders und ich habe ihm dann auch gesagt, weißt du, Helmut, ich halte das bei dir aus, wenn du mir das und das sagst und bin dann unterstützend für dich da. Und genauso wünsche ich mir das auch, wenn ich so in meiner Trauer bin. Mhm.
Also Trauer ist einfach individuell. Jeder geht anders damit um. Jeder braucht auch vielleicht etwas anderes. Gehen Sie denn häufiger mal in den Wald zu Ihrem Sohn, zu dem Baum, wo er seinen Platz gefunden hat?
Ja. Also die erste Zeit war mir das ganz, ganz oft ein Bedürfnis. So seit diesem Jahr ist es weniger geworden. Aber so wie Muttertag waren wir bei ihm, wo ich dann auch gesagt habe, ja, der Timon kann nicht mehr zu mir kommen, also gehe ich jetzt zu ihm. Und das ist so schön, das habe ich dann nachher erst empfunden, wenn ich den Baum dann anfasse, das ist so toll. Und ich fasse ihn manchmal an und stelle mir dann diese Umarmung auch so vor. Und wir berühren jedes Mal den Baum und da habe ich mir gedacht, würde ich einen Grabstein berühren, der kalt ist? Weiß ich nicht. Und das sind aber alles so Sachen, die sind dann durch die Zeit entstanden. Und wir haben einen Baum ausgewählt, eine Buche. Und die Buche, sagt man, die wächst geradeaus in das Licht und verwurzelt sich so. Und da habe ich gedacht, ist auch wieder ein schöner Kreislauf. Der Timon hat auch viele mitgenommen und so zusammengeführt. Mhm. Wir haben den Baum Nummer 17 ausgewählt. Der Timon ist 17 Jahre geworden und da schließt sich dann auch wieder so der Kreis. Und das fühlt sich dann gut an. Das ist, und es ist ein kraftspendender Ort. Man hört die Vöglein zwitschern, wenn ich dann dort sitze. Sind alles Sachen, die mir vorher gar nicht so bewusst geworden sind. Ja.
Würden Sie sagen, Sie haben mehr Sensibilität vielleicht noch als vorher so für Momente, für Gefühle, für die Welt um Sie herum? Ja,
also nach so einem Schicksalsschlag kann ich so für mich sagen, man geht mehr nach innen hin. Mhm. Das Außen ist so unwichtig geworden. Mhm. Es sind die inneren Sachen. Mhm. Es ist, ich selber bin im Umbruch wirklich im Umbruch. Ich gehöre nicht mehr zu der einen Welt, aber auch nicht mehr zu der anderen Welt. Mhm. Ich bin in Veränderung. Ich bin nicht mehr die gleiche, aber auch nicht ganz anders. Mhm. Selber zu schauen, was will ich jetzt? Es ist vieles so unwichtig, es ist vieles so oberflächlich, empfinde ich. Und da bin ich selber für mich sehr im Umbruch. Und seitdem lese ich wahnsinnig viel und habe dann irgendwann gelesen, Die Begegnung mit dem Tod, kann ich dem auch was Positives abgewinnen? Und das habe ich so nach einem Jahr gelesen und habe gedacht, ja, ich kann dem auch was Positives abgewinnen. Und ich stelle mir seitdem so oft die Frage, wer bin ich? Mhm. Warum bin ich hier? Habe ich Angst vor dem Tod? Das kann ich sofort mit Nein beantworten. Im Gegenteil, ich freue mich, weil ich weiß, ich werde den Timon irgendwann dann wieder in die Arme nehmen. Und was mich so rumtreibt, ist, führe ich ein sinnerfülltes Leben? Mhm. Und ja, da bin ich jetzt auf diesem Weg, in dieser Findung. Und
Haben Sie denn die Ruhe? Ich höre, wenn ich das richtig höre, bei Ihnen die Vögel im Hintergrund zwitschern.
Ja.
Also haben Sie die Ruhe, haben Sie den Raum, das auch in Ruhe mit sich zu entwickeln und auszumachen?
Ja. Ja, mhm. Ja. Und das ist wertvoll und gut. Ich mache jetzt eine Weiterbildung oder Ausbildung zur Trauerbegleitung. Auf der einen Seite, um noch mehr über Trauer zu erfahren, für mich selber, und aber auch auf der anderen Seite Gutes zu tun, weil mir auch so viel Gutes widerfahren ist und ich möchte auch so ein Stückchen zurückgeben. Und das ist so, wo ich denke, ja, das ist durch den Tod von Timon jetzt entstanden und das ist dann sowas Wertvolles. Mein Mann zum Beispiel, der hat jetzt noch mal vor einem Jahr, glaube ich, die Arbeit gewechselt und macht jetzt soziale Arbeit, das, was der Timon studieren wollte. Und der führt so ein bisschen das in seinem Namen weiter. Und ich bin jetzt auf anderen Wegen und möchte auch was Sinnstiftendes beitragen. Ja.
Ich habe den Eindruck, dass Sie dem Thema ja auch das Tabu nehmen wollen. Empfinden Sie Suizid, dieses Thema, auch immer noch mit einem Stigma behaftet?
Ja. Also ich denke, man spricht über Krebs, man spricht über viele andere Todesursachen und Suizid, da sagt man vielleicht, das Kind ist verstorben oder derjenige ist verstorben, der geliebte Mensch. Und weil das macht ja was mit einem, weil derjenige vielleicht denkt, boah, was müssen die anderen über mich denken? Über mich als Mutter oder als Eltern? Diese Frage kam mir auch einmal kurz. Was müssen jetzt die anderen über mich denken? Und dann habe ich das aber wieder ganz schnell verworfen und bin so in mich gegangen und habe gedacht, warum denke ich so? Und dann ist mir ein Glaubenssatz von meiner Mama eingefallen oder ist mir dann gekommen, dass die sagte, das ist egal, was die anderen über uns denken, die Nachbarn oder die anderen. Und dieser Glaubenssatz, der hat mir jetzt sehr, sehr geholfen, weil das ist wirklich egal. Die Freunde wissen, was für ein Verhältnis wir mit Timon hatten oder haben. Und die anderen Menschen, die das nicht wissen, die können einem egal sein. Und es kann jedem widerfahren, dass sich im Freundeskreis, in der Familie oder irgendwo sich jemand suizidiert. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir wirklich über Suizid sprechen und nicht über Selbstmord. Man hört immer wieder Selbstmord und das ist so alltagsgebräuchlich. Gute Fachliteratur sagt nur immer Suizid, weil Selbstmord wäre im juristischen Mord. Und unser Timon war kein Mörder und kein anderer, der sich suizidiert hat, ist ein Mörder.
Ist es richtig, dass Timon noch ein Lied geschrieben hatte?
Ja, das haben wir nach seinem Tod erfahren. Da hat auch ein Junge angeklopft und sagt, ach, ich habe den Briefkasten gar nicht gefunden. Da habe ich gedacht, wie gut, dass er den Briefkasten nicht gefunden hat. Da ist er reingekommen und wir haben uns unterhalten und da sagt er, ja, der Timon wollte eigentlich am Donnerstag zu mir kommen und wir wollten sein Lied vertonen. Und die Freunde haben dann sein Lied vertont und ich habe dann immer gesagt, ja, aber melodisch. Und ich weiß noch, ich war in der Waldruhe und dann schickt mir der Junge 3 Melodien. Ja, und dann habe ich die 3. ausgesucht, weil wir haben es sowieso, alles ist mit der 3 bei uns. Mhm. Und dann war es der 3., ja klar, habe ich gedacht. Und dann war ich bei Timon und habe gesagt, dann haben Timon und ich diese Melodie zusammen ausgesucht. Und dann haben die diesen Text, also nur 2 Strophen haben die davon genommen, haben die dann vertont und so toll gemacht. Und den haben wir dann erste Mal an seinem 18. Geburtstag gehört. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in der Waldruhe bin, spiele ich ihm den immer vor, weil das sein Lied ist. Ja, genau. Und da spürt man auch noch mal so die Ambivalenz, die er hatte oder hat und dieses Hin und Her und ja, er war so hin und her gerissen, ja.
Eins, was ich mir auch schwierig vorstelle, aber vielleicht wissen Sie was darüber. Was ist mit den beiden, also mit seinem Freund und seiner früheren Freundin, auch für die, kann ich mir vorstellen, war das eine ganz harte Zeit. Haben die auch professionelle Hilfe erhalten? Wissen Sie auch über die beiden was?
Ich weiß, der eine Freund, der hat sich therapeutische Hilfe genommen, das Mädel auch. Dem anderen, da habe ich ab und an mit gesprochen, da weiß ich jetzt nicht. Ja, also das war für alle eine schlimme Zeit, weil jeder fragt sich, boah, was haben wir übersehen? War schon für alle schwer, weil ich sage, gut aufgewachsen, also ich bin nicht mit so einem Schicksalsschlag aufgewachsen und die Freunde wachsen jetzt auf, ein guter Freund ist verstorben, die werden gleich mit dem Tod ganz anders konfrontiert und das macht ja auch was mit einem, ja.
Wenn Sie so in sich hineinschauen, Sie haben ja gesagt, Sie trauern anders, Ihr Mann trauert anders, ich habe das Gefühl, Sie wollen aber aus dem, was passiert ist, kein Tabu machen. Sie fühlen sich aufgehoben in der Gemeinschaft. Ja. Sie haben gesagt, Sie horchen nach innen, Sie schauen nach außen, nehmen alles sensibel wahr, sind auch in einer Art Umbruchphase. Wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Wichtig ist mir, ja, vielleicht mehr auf die Bedürfnisse zu achten. Die Bedürfnisse jedes Einzelnen und ich sage immer so, wir sind so in so einer Leistungsgesellschaft und wenn wir alle ein bisschen achtsamer wären, die Achtsamkeit ein bisschen mehr sehen würden, spüren würden, die Bedürfnisse jeden Einzelnen, da wird's uns alle ein Stückchen besser gehen, glaube ich, wenn man das sehen würde, ja, genau.
Vielen Dank, Frau Schumacher, auch für Ihre Offenheit, die, da bin ich mir sicher, vielen Menschen auch helfen kann, die nach solchen Erfahrungen noch nicht, wie Sie, die Sprache wiedergefunden haben. Und wir verabschieden uns hier im Nachtcafé-Podcast, diesmal mit dem Lied Ihres Sohnes, das aber ja auch Ihr Lied ist, in gewisser Weise Ihr gemeinsames Lied. Danke, Frau Schumacher. Und bis bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Vielen Dank, Frau Schumacher.
Dankeschön, Herr Steinbrecher. Vielen Dank.
Ich war glücklich, aber nur für den Moment. Jetzt bin ich traurig, weil ich nur noch an dich denk. Baby, ja, du warst für mich so wie ein Geschenk. Doch jetzt hat wie ein Fluch, weshalb ich die Sorgen ertränk. Ich war glücklich, aber nur für den Moment. Jetzt bin ich traurig, weil ich nur noch an dich denk. Baby, ja, du warst für mich so wie ein Geschenk. Doch jetzt hab wie ein Fluch, weshalb ich meine Sorgen jetzt ertränk. Fragen über Fragen, gibt es jemals wieder Frieden? Soll ich es lassen oder soll ich sie lieben? Meine Wunden sind verschwunden, meine Wunden werden Narben. Meine Wunden kriegen Namen, denn ich hab sie schon seit Jahren. Hab sie schon seit Jahren. Alle diese Fragen, ja fuck, was soll ich zu sagen?